Ich glaube, Klaus und Anja haben schon den Wochenspruch gelesen, mit dem ich euch alle jetzt herzlich begrüßen möchte. Der steht in Philipper 4, Vers 4. Und da sagt Paulus: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch: Freuet euch. Und mit so einer fröhlichen Einstimmung, musikalischen Einstimmung in diesen Gottesdienst begrüße ich euch alle ganz herzlich. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich freue mich, dass so viele hier sind. Ich freue mich auch über die vielen, die draußen im Foyer sitzen. Das sind auch einige unserer iranischen Geschwister, die da draußen bleiben, weil Gila ihnen dann da ungestörter übersetzen kann. Und alle die, denen die Übersetzung stört, und die bitte ich doch hier reinzukommen. Hier gibt es auch noch ein paar freie Stühle. Wir sind heute am 23. Dezember 2012 auf dem Weg nach Bethlehem. Die gesamten Adventszeit, die ganzen Adventsgottesdienste waren wir ja auf dem Weg. Wir haben begonnen in Nazareth im Haus von Maria. Letzte Woche waren wir in der Zimmermannswerkstatt von Josef. Und heute gehen wir ein Stück weiter Richtung Bethlehem, weil Maria und Josef wohnten ja, wer weiß es? Wo wohnten Maria und Josef? Ich frage mal hier meine... Nee, da wohnten die nicht. Da wollten die hin. Die wohnten in Nazareth, genau. Das war ganz im Norden von Israel. Und da machen die sich auf den Weg in den Süden nach Bethlehem. Und dazwischen liegt ein großes Gebirge, das Gebirge von Judäa. Und da gehen wir heute hin, aber da erzähle ich euch das nachher. Vorher wollen wir singen. Das Lied O Heiland, reiß die Himmel auf, Wir haben das vor ein paar Wochen schon mal gesungen. Und währenddessen sammeln wir auch die Kollekte ein. Die ist bestimmt für die Belange der Gemeinde. Und der Frank hat mich gebeten, dass ihr bitte in den Reihen, wenn ihr so Gänge habt, nicht über den Gang drüber reicht die Beutel, sondern einfach in die nächste Reihe nach hinten, sodass wir also das blockweise einsammeln können. Aber wir singen jetzt erstmal. Ich sagte ja schon, wir begeben uns heute auf den Weg ins judäische Bergland. Im judäischen Bergland lebt ein Ehepaar. Die sind mit Maria verwandt. Die beiden heißen Elisabeth und Zacharias. Der Zacharias war von Beruf Priester und hatte ab und zu ein paar Tage in Jerusalem zu tun am Tempel. Das heißt, ähnlich wie viele Familien heute, der Vater macht sich montags auf den Weg und kommt am freitags wieder. Das ist ja heute leider auch manchmal so. Das war damals vor 2000 Jahren auch schon so. Zacharias macht sich manchmal auf den Weg nach Jerusalem, bleibt ein paar Tage dort, versieht den Tempeldienst und kommt danach wieder zurück in sein Dorf zu seiner Frau Elisabeth. Die beiden waren schon ein bisschen älter. So, die Bibel sagt da nichts Genaues, aber eben schon betagt. Sagen wir mal 45. Vielleicht auch 50. Das war damals schon betagt. In einem Jahr war allerdings etwas ganz Besonderes passiert. Nämlich, der Zacharias ging mal wieder nach Jerusalem, verabschiedete sich von seiner Frau und als er zurückkam und sie ihn liebevoll begrüßen wollte und sagen, na mein Mann, wie geht's dir denn? Worauf er normalerweise sagt, es war wunderbar wieder in Jerusalem, sagte er, nichts. Er schwieg. Er machte den Mund auf und machte... Und er konnte nicht mehr reden. Und Elisabeth wollte aber wissen, was jetzt passiert ist, warum der nicht mehr reden konnte. Und da kam dem Zacharias eine Idee und er nahm eine Kreidetafel und malte darauf, was passiert ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das könnte vielleicht so ausgesehen haben. Könnt ihr erkennen, was da ist? Ich nehme mal das Mikrofon. Wer erkennt was? Was siehst du?
Ich sehe Zacharias und wie er in den Tempel geht.
Genau. Also offensichtlich sagt er, ich habe ganz normal meinen Dienst aufgenommen und gehe in den Tempel. Und was passierte dann? Wir gucken uns das zweite Bild an. Da ist es. Oh.
Da ist Feuer.
Da ist Feuer, genau. Was wird das wohl bedeuten?
Ich bin am Überlegen. Ich glaube, dass...
Wer hat eine Idee?
Hilfe, ich weiß nicht.
Hanna.
Vielleicht bringt er ein Opfer gerade da.
Genau, der Zacharias war nämlich ausgewählt worden, das Rauchopfer darzubringen. Und das durften nur ganz wenige Priester und das wurde immer gelost und das war eine ganz besondere Ehre. Und während er das Rauchopfer darbrachte, passierte... Ui. Wer sieht denn da? Nochmal,
laut. Da war ein Engel.
Da war ein Engel, den er sieht. Und dieser Engel sprach zu ihm und sagte, Zacharias, dir wird was Wunderbares passieren. Und das hat den Zacharias völlig stumm gemacht. Weil der hat dem Engel nämlich nicht geglaubt und da hat der Engel gesagt, und damit du wirklich weißt, dass ich von Gott gesandt bin, wirst du ab sofort verstummen, bis das Ereignis eintritt. Und dann läuft der Zacharias nach Hause, nachdem er seinen Dienst dann endgültig zu Ende macht und trifft seine Frau Elisabeth. Und dann sagt er, Elisabeth, dir wird Folgendes passieren. Und jetzt weiß die Elisabeth, warum Zacharias nicht mehr reden kann. Und was danach passiert, das wird uns der Arne gleich nach dem nächsten Lied erzählen. Wir singen das Lied Tochter Zion, freue dich.
Thank you. Der dicke Bauch, der hat mich voll beeindruckt. So ein dicker Bauch, wie lange braucht denn das überhaupt? Hat irgendjemand eine Ahnung? 9 Monate, dann ist es soweit, ne? Aber ich glaube, ganz so dick war der noch nicht von der Elisabeth. Das war noch ein paar Monate vorher, nämlich ungefähr 6. Monat, wenn ich das richtig gesehen habe. 6. Monat. Ja, ich bin erfahren. 6. Monat. Elisabeth ist schwanger und ihr Mann, der hat davon gehört, das haben wir eben schon erfahren von dem, was uns Thomas erzählt hat. Und das war eine sehr wundersame Geschichte und in der Weihnachtsgeschichte geht es immer wieder ja um so wundersame Dinge. Es geht um Träume und wenn wir träumen, dann können uns Träume erscheinen wie die vollkommene Realität. Ich weiß nicht, ob ihr oft träumt. Ich träume schon mal dann und wann und dann denke ich manchmal, Herrschaften, ist das alles echt? Aber ich bin in einem Traum. Und solange ich träume, glaube ich, alles ist echt. Und wenn ich dann erwache, dann stelle ich fest, nee, war nur ein Traum. Aber bei Zacharias war das eben ganz anders. Und bei der Elisabeth, denn so ein Bäuchlein, das kann man ja nicht verbergen, das ist also sehr real, das kann man anfassen und das kann man spüren. Und die Geschichte, die ich euch erzähle, handelt von der Elisabeth, denn die hatte nicht einen Traum gehabt, denn die spürte ganz real, dass da was in ihr rumpelte und pumpelte. Und das passiert im 6. Monat, dann fangen die nämlich an, da zu boxen und da geht also richtig was ab. Und so war das. Elisabeth war schwanger. Aber Maria, das hatten wir schon gehört, war ja auch schwanger, aber noch nicht so lange schwanger. Und am Anfang sieht man auch noch gar nichts und der Josef sah auch noch gar nichts, aber der Engel hatte ihm schon verraten, auch Maria wird ein Kind bekommen. Das hatte euch hier letztes Mal der Rolf erzählt. Da waren wir da bei dem Josef gewesen und heute, wie gesagt, gehen wir zu der Elisabeth und zu der Elisabeth dachte sich dann die Maria, die von ihrem Kind noch nichts spürte, wem soll ich mein Geheimnis, dass ich ein Kind bekomme, denn anvertrauen? Und interessant ist, das Erste, was sie tut, ist nicht, dass sie zu ihren Eltern geht und sagt, passt mal auf, da war ein Engel bei mir und der sagt, ich werde jetzt schwanger. Hat sie nicht gemacht, offensichtlich. Sie hat sich offensichtlich auch nicht an ihren Josef gewandt und hat gesagt, Josef, da muss ich dir eine Sache erzählen, jetzt erschrick nicht, hat sie auch nicht getan. Sondern das Evangelium beschreibt, dass die Elisabeth sich auf einen langen, dass die Maria sich auf einen langen Weg machte. Und zwar ging sie von Nazareth, diese Frage hatten wir eben schon einmal, den langen Weg in das judäische Bergland. Und das schauen wir uns mal auf der Karte an. Ich glaube, die haben wir da. Genau. Also, das ist so die Karte. Wenn ihr da bei Jerusalem, habt ihr das? So ziemlich in der Mitte. Nicht? Da hatte euch eben der Thomas erzählt, da hatte der Zacharias seinen Dienst, den er da tat, am Tempel. Und da oben irgendwo, da sehen wir Nazareth, ziemlich weit oben. Habt ihr das auch? Super. Was meinst du, wie lange man geht von Nazareth nach Jerusalem? Irgendwelche Ideen? Nazareth ist da ganz oben. Was schätzt du? Die hatten ja kein Auto, auch kein Fahrrad. 3 Tage. Wer bietet mehr? 5 Tage. Ein Gebot geben wir noch. Ja? Ja. Also es waren so 3 bis 4 Tage. Kommt natürlich darauf an, wie schnell sie ging. Vielleicht hat sie... Ja, genau. Sie musste also durch das Bergland gehen. Das war ziemlich riskant. Und da habe ich mir gedacht, hoppla, was für ein mutiges, junges Mädchen. Wieder ohne Begleitschutz. Wird uns auf jeden Fall nicht erzählt. Macht sie sich auf den Weg, geht 3 bis 4 Tage durch Samaria. Die waren da ohnehin nicht so ganz koscher. Wurden zumindest so angesehen, die Leute. Also ging sie 3 bis 4 Tage zu der Elisabeth hin, um mit ihr zu reden. Warum hat sie das wohl getan, habe ich mich gefragt. Warum geht dieses junge Mädchen einen so gefahrvollen Weg? Ich denke einerseits, weil sie etwas gespürt hat. Sie war schwanger geworden und ich glaube, sie hatte so ein Gefühl von, sag ich mal, Brause im Bauch. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl Brause im Bauch? Wie fühlt sich das an? Schäumend, genau. Und ich vermute, Brause im Bauch fühlt sich an wie schwanger sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Also das muss so ein Kribbeln im Bauch sein, auf jeden Fall was total Aufregendes. Und in großer Aufregung lief sie dann eilends, so lesen wir im Evangelium, lief sie eilends zu der Elisabeth Maria. Sehr aufgeregt, wie Brause im Bauch oder wie ein Schwarm von Bienen oder völlige Begeisterung. Dann halten sich ja Kinder die Hände vors Gesicht. So ähnlich muss es gewesen sein. Also eilends macht sie sich auf den Weg und geht zu der Elisabeth. Denn sie will ihr etwas sagen, das hatte ich schon gesagt, dass sie jetzt ihr Geheimnis mit jemandem teilen möchte. Und das ist eben die Elisabeth. Warum die Elisabeth? Weil die Elisabeth eben auch auf sonderbare Weise schwanger geworden war. Eigentlich hätte man das bei so einer Hochbetagten ja nicht mehr erwarten dürfen. Aber die Elisabeth war auch schwanger geworden und Maria stand ganz alleine da. Und an wen sollte sie sich wenden? Und sie dachte, Mensch, die Elisabeth, meine Tante, die wird mich verstehen. Und Maria erinnerte sich, der Engel hat mir doch gesagt, du wirst ein Zeichen haben. Und das Zeichen ist, Elisabeth, deine Tante, ist auch ebenfalls schwanger. Obwohl man ja sagt, die kann überhaupt keine Kinder mehr bekommen. Also Maria geht zu Elisabeth, weil sie denkt, die versteht mich. Sie will ihr Geheimnis teilen. Die Maria, die würde sie verstehen und sie kann das verstehen, weil ihr selber so was ganz Wunderbares passiert ist. Und wenn wir jetzt nochmal für uns danach denken, ja, genau, guck mal, faszinierend, ne? Ja. Wer versteht dich? Das ist die Kernfrage, um die es geht. Wer versteht dich? Ich glaube, deine Mama versteht dich. Und ich auch, mit deinen zwei Zähnen. Ja. Ja, super. Also, wer versteht denn dich? Oder dich? Habt ihr eine Idee? Ja? Oma und Opa, die verstehen dich. Super. Ja. Das finde ich aber mal ein Kompliment. Super, Oma, Opa. Finde ich gut. Wer versteht dich? Die Eltern. Genau. Wer versteht dich? Die Schwester. Sehr gut. Da hinten noch jemand? Ja, der auch. Also, Menschen verstehen uns. Und wir sagen, das ist ja toll, die verstehen uns. Und es sind immer Menschen, denen wir vertrauen. Und wenn wir ein Geheimnis habt und wenn ihr ein Geheimnis habt, dann möchte ich euch sagen, macht es genauso wie die Maria. Bleibt nämlich mit eurem Geheimnis nicht alleine. Manchmal hat man so Geheimnisse, sind wie Brause im Bauch oder dass man die Hände vors Gesicht halten möchte, so aufgeregt. Aber bleibt mit diesen Geheimnissen nicht alleine, sondern macht euch auf den Weg zu jemandem, dem ihr vertrauen könnt. Hab also Mut, dich mitzuteilen und das gilt für die Kinder genauso für die Erwachsenen. Wenn wir was so im Bauch tragen, worüber wir reden wollen, müssen, empfinden, ich müsste es eigentlich jemandem mitteilen, ich brauche das jetzt einfach, dann hab Mut, dich mitzuteilen. Erwachsene neigen sehr dazu, alles zu vergraben. Ich sage keinem was, bis es in der Küche stinkt und die Milch überkocht. Und dann sagen wir so, jetzt hat es jeder mitgekriegt, jetzt reden wir drüber. Viel sinnvoller ist es so, wie die Maria das zu machen, sich vorher mitzuteilen. Habe also den Mut, dich anderen anzuvertrauen. Das habt ihr schon gesagt. Da braucht man nämlich Vertrauen dazu, zum Beispiel zur Oma, zum Opa, zu den Eltern. Ja, und noch etwas möchte ich euch von der Geschichte sagen. Überlegt euch gut, zu wem ihr geht. Da ist nicht jeder gleich geeignet. Das haben wir von Maria gelernt. Auch sie hat gesagt, zu wem soll ich gehen? Und sie hat sich für Elisabeth entschieden, die weit weg im Bergland wohnte. Und das ist für uns genauso wichtig. Überlegen wir uns gut, zu wem wir gehen. Nicht jeder ist für ein Geheimnis oder für eine Hilfe gleich gut geeignet. Ja, und natürlich, das haben wir auch schon gehört, wir vertrauen Gott. Wir können uns an ihn wenden. Und deswegen, wenn du zu einem Menschen gehst, um ihm etwas Wichtiges zu sagen, ein Geheimnis zu teilen oder einfach deine Seele Luft zu verschaffen, dann bitte Gott, dass er zu dieser Reise, zu diesem Weg Gelingen gibt. Und das, glaube ich, hat die Maria ganz bestimmt getan. 3 bis 4 Tage alleine zu Elisabeth gehen. Ich bin mir sicher, sie hat Gott gesagt, du pass gut auf mich auf und lass diese Begegnung wirklich gelingen. Und das war dann auch so. Denn die Maria ist 3 ganze Monate bei der Elisabeth geblieben, bis der Bauch noch dicker war und sie ihr Kind zur Welt brachte. Wir singen jetzt wieder das Lied, das den Kindern schon sehr vertraut ist. Und wenn wir dort herausgehen, dann könnt ihr wieder die Gasse bilden, das Segenslied für unsere Kinder, die jetzt in den Kindergottesdienst gehen, um da noch weiter über Maria und Elisabeth nachzudenken. Ja, und weil es so schön ist, lade ich euch ein, Gemeinde, dass wir alle dazu aufstehen. Gehen wir ein bisschen weiter in dieser Geschichte und schauen uns noch einmal an, was sie für uns zu bedeuten hat. Diese wundersamen Weihnachtsgeschichten sind ja voller Botschaft und auch voller Evangelium. Die Freude einer werdenden Mutter, so habe ich diesen Gottesdienst, diese Predigt überschrieben, weil das für mich das Bezeichnende an dieser Begegnung mit der Elisabeth ist. In dieser Geschichte geht es ja um die Geburt zweier Menschen, nämlich um die Geburt des Johannes und um die Geburt Jesu. Und Johannes der Täufer, das ist dieser Johannes, der spielt im Evangelium eine sehr wesentliche Rolle, weil er der Vorläufer von Jesus ist. Johannes tritt später in der Wüste auf als ein Prophet und er berichtet den Menschen, der nach mir kommt, also Jesus, der ist der, auf den ihr schon so lange wartet, das ist der verheißene Messias. Und in der Geschichte von der Elisabeth lesen wir 2-mal von der Freude, und zwar einmal in dem Vers 42 und in dem Vers 44. Denn als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth aber wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und noch einmal in dem Vers 44, sieh doch, als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Also diese Freude, die ist wohl etwas Bedeutsames an dieser Geschichte, diese Freude des noch ungeborenen Johannes. Was hat es damit auf sich? Johannes, wie gesagt, Johannes der Täufer war Vorläufer von Jesus. Und wenn man sich sein Leben anschaut, als er dann herangewachsen war, dann trat er als ein Prophet auf und er stand auch in der Tradition all der Propheten vor ihm. Johannes der Täufer war empört vom Lauf der Welt. Johannes der Täufer war empört über das, was unter den Menschen geschah. Er war empört über das viele Unrecht. Und wie alle Propheten vor ihm prangert er das an. Er tritt in der Wüste auf und er sagt den Leuten, wenn ihr nicht endlich umkehrt, dann wird Furchtbares über euch hereinbrechen. Johannes setzt ganz in seiner Predigt auf Mahnung. Johannes setzt auf die Ethik. Johannes setzt auf die Moral. Man muss den Leuten nur sagen, was sie falsch machen. Das muss man ihnen so deutlich sagen, dass sie nicht mehr ausbüchsen können. Man muss es ihnen auf den Kopf sagen. So bist du. Wie Ottern gezücht. Und ihr werdet alle untergehen. Darum kehrt jetzt um. Johannes setzt also ganz auf die Moral, auf die Ethik. Und er denkt, wenn man es eindrücklich genug predigt, dann besinnen sich die Menschen und dann kehren sie auch um, weil sie dann erkannt haben, dieses Unrecht dieser Welt hat auch mit mir zu tun. Und Johannes denkt, wenn die Menschen das begreifen, dann ist es doch nur sinnvoll und logisch und klar, dass sie umkehren. Und vielleicht hat er auch gedacht, wenn ich es ganz deutlich sage und sie Angst bekommen, dann werden sie sich Gott zuwenden. Die Menschen stehen für Johannes, und das ist Bericht des Evangeliums, die Menschen stehen völlig im Dunkeln. Und deswegen ist die Entscheidung, zu der er einlädt, eine zwischen Heil und Unheil. Johannes fordert eine ethische Erneuerung. Und dann lesen wir jetzt hier im Evangelium, dass er im Mutterleib seiner Mutter Elisabeth den Gruß der Maria hört und vor Freude hüpft. Warum wird uns das erzählt? Und weshalb in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der in der Elisabeth wohnte? Das wird ausdrücklich gesagt. Ich denke, es wird uns hier berichtet, damit wir verstehen, Johannes war der Vorläufer von Jesus und seine Freude bezieht sich auf das Evangelium, auf die gute Nachricht, die Jesus dann wirklich bringen wird. Und diese gute Nachricht Jesu, das ist eine andere Botschaft, als sie Johannes der Täufer gepredigt hat. Wenn Johannes sagt, er wird kommen und die Tenne dreschen und die Spreu vom Weizen trennen, dann ist klar, was damit gesagt ist. Elisabeth, erfüllt vom Heiligen Geist, erzählt, berichtet, fühlt, da wird Jesus geboren in dieser jungen Frau Maria und der wird frohe Botschaft sein. Und die frohe Botschaft ist nicht, dass die Tenne gedroschen wird und Spreu vom Weizen sich trennt und dann ein für alle Male aufgeräumt ist unter den Menschen, sondern der da kommt, der kommt als Arzt. Jesus kommt als Arzt. Jesus kommt als der gute Hirte. Jesus selbst nennt sich auch nie ein Propheten, denn seine Botschaft ist eine andere, eine tiefergehende. Jesus setzt nicht mehr auf Angst und Drohung. Und Jesus setzt auch nicht darauf, dass er sagt, ich muss den Leuten nur richtig den Kopf waschen, dann kommen sie zur Besinnung und dann wird alles gut. Sondern Jesus kommt vom Vater her. Jesus weiß, dass es Entscheidungen und Fragen in unserem Leben gibt, die nicht einfach durch Entscheidungen zu regeln sind. Oder durch eine klare Stellungnahme zu lösen. Das wünschen wir uns ja manchmal, denken das auch über andere Leute, vielleicht auch über uns. Ich müsste mich eigentlich nur mal entscheiden, der oder die, die müssten doch jetzt endlich mal eine Entscheidung treffen und dann ist es klar. Hin vom Schlechten zum Guten. Aber wir stellen fest, so einfach ist es gar nicht. Und je klarer wir uns positionieren, desto anklagender werden wir in der Regel. Jesu Botschaft ist eine andere. Er setzt nicht mehr darauf, dass Menschen sich von alleine verändern können, sondern er sagt, ihr seid in der Wurzel krank. Jesus sagt, Menschen sind in der Wurzel krank. Und die Gesunden mit ihren Dauerratschlägen, die sind auch krank und machen die Kranken nur noch kranker. Jesus sagt also nicht, wie man leben soll, sondern woraus man leben kann. Und das ist die Freude der Elisabeth, das ist die Freude des Evangeliums. Nicht die drohende Botschaft, so hast du zu leben und so sollst du leben, sondern woraus kannst du denn leben? Und Jesu Antwort ist die und wird die sein, leben kannst du nur aus Vergebung. Leben kannst du nur aus Vergebung. Denn so aussichtslos ist das mit uns Menschen, dass Gott selbst Mensch werden musste, um uns zu erlösen aus diesem ewigen Kreislauf der guten Vorsätze und des ständigen Scheiterns. Jesus ist am Gesetz und seinem Weg verzweifelt. Aber nicht, weil er verzweifelt war, sondern weil er ein besseres Evangelium brachte. Jesus sah, dass das System der Moral ständig neues Unrecht schafft. Und das sehen wir heute genauso in der Welt. Gerade in der islamischen Welt sehen wir das jetzt massiv. Das hat man als Christen auch schon mal versucht. Eben mit dem Dreschschlitten drüberfahren. Klare Gesetze und Regeln, die Scharia einführen und dann kommen die Menschen zur Besinnung. Nein, das System der Moral schafft überall auf der Welt nur neues Unrecht. Gewalt von Menschen über andere Menschen. Moral schafft immer Gewalt, weil es beim Menschen anfängt und sich auf den Menschen verlässt. Und wer sich auf sich selber verlässt, der kann gut zum anderen hingehen und sagen, du bist in Unordnung, ich bin okay, du nicht. Mach es so, mach es so. Und Moral macht, dass wir uns selbst verlieren, weil wir immer beim Allgemeinen, beim anderen sind. Weil wir uns abhängig machen von der Mehrheitsmeinung. Die hat nämlich eine gewaltige Macht und Kraft über uns. Aber Jesu Evangelium ist, mach dich nicht abhängig von den Menschen, sondern mach dich abhängig von Gott. Und dein Urteil finde von ihm und nicht, was die allgemeine Moral verordnet oder vorschreibt. Deswegen sagt Elisabeth der Maria, Maria, du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt. Du hast geglaubt, dass Gott Wunder wirken kann, die kein Mensch für möglich hält. Und das ist die Botschaft auch des Evangeliums für uns, dass wir glauben, dass Gott etwas schafft, das wir selber nicht schaffen können, mit aller Bemühung, mit aller Moral, mit aller Hingabe und inneren Kraft. Wir werden es nicht richten, diese Welt ins Licht zu setzen. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, was Jesus, was Gott angekündigt hat, nämlich die Geburt des Jesus. Und das ist genau die Weihnachtsbotschaft für uns. Es geht um Glaube, dass wir die Verheißung glauben, dieses angekündigte Heil, dieses Glück, das allein von Gott herkommt. Maria sagt, Vers 46, ich lobe den Herrn, aus tiefstem Herzen. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Jesus hat das später verallgemeinert, als Frauen seine Mutter Maria hochleben ließen und sagten: Das ist großartig, deine Mutter, die Brüste, die dich gesäugt haben, diese Frau, die ist selig. Und Jesus sagt: Ja, aber mehr noch dürfen sich alle freuen, die glauben, dass ich von Gott gesandt bin, die dem Weg, den ich euch beschreibe, der Weg der Erlösung ist. Freuen dürfen sich alle, die das Wort Gottes hören und bewahren, sagte Jesus. Gehen wir noch einmal zum Ende kurz zurück zu unserer Elisabeth. Wenn ich mich frage, wie übertrage ich denn diese Geschichte nun in meine Wirklichkeit? Dann hatten wir eben gesagt, die Maria, die ging zu der Elisabeth, weil sie eine Frau war, der sie vertrauen konnte. Weil sie eine Frau war, der ihr jetzt nicht mit der Moral kommen würde und sagen: Hey, junges Mädchen, Sondern es war eine Frau, die verstehen konnte, über die man sich vielleicht auch schon den Mund zerriss und sagt: Mensch, die alte Oma kriegt noch ein Kind. Ha? Genau zu der geht sie, also zu jemandem, der sie verstehen kann. Und so sollen wir es auch tun. Das haben wir den Kindern, habe ich eben den Kindern gesagt, und das gilt genauso für uns. Verständnis für andere erwächst aus vergleichbaren eigenen Erfahrungen. Bei den Menschen sind wir in der Regel gut aufgehoben, die nicht von der Moral her auf uns zukommen, sondern die um sich selber wissen, weil sie ein bisschen Ahnung davon haben, dass sie auch keinen Deut besser sind als die anderen. Weil es Menschen sind, die einmal in den Spiegel hineingeguckt haben und einen Augenblick länger dabei verweilt. Und deswegen, welche Leute sollen wir uns denn suchen und wie könnten wir denn eine Elisabeth für andere sein? Ich glaube, was wir tun sollen wie Elisabeth ist: Erinnere dich deiner eigenen Geschichte, wenn Menschen zu dir kommen. Schau einfach mal zurück, wie war es denn bei dir? Was waren die Klippen, über die du kommen musstest und gekommen bist mit Gottes Hilfe? Und dann das Zweite: Versöhne dich mit dem, was nicht gut war, auf deinem Weg. Denn wenn wir selbst unversöhnt sind mit dem eigenen Weg, dann lebt in uns in der Regel noch der Groll und nicht die Erlösung. Und nur der kann Erlösung weitergeben oder die, die selber Erlösung schon mal gefühlt hat. Darum versöhne dich mit dem, was nicht gut war. Und verwandle den Schmerz in Tröstung des anderen. Ich stelle mir vor, dass die Maria sich auch bei ihrer Elisabeth ausgeweint hat, dieses junge Mädchen. Das war doch alles ein bisschen viel. Ich stelle mir vor, wie sie die Gefühle überwältigt haben. Und da war eine tröstende Frau, an deren Schulter sie sich ausweinen konnte. Versuche, wenn Menschen zu dir kommen, versuche in dem, was du da hörst, von ihnen auf Gott zu hören. Was hat er denn dazu zu sagen? Und dann freu dich mit dem anderen darüber, dass er erlöst ist und dass du dies sagen kannst im Namen Gottes: Dir ist vergeben. Du bist frei. Segne die anderen, die zu dir kommen, nicht aus eigener Kraft, nicht weil du was Besseres darstellen würdest, weil du über dem Menschen stehst, sondern weil du dich neben ihn stellst, und deswegen können wir uns in die Arme nehmen. Und begegne der Angst in dir selbst. Dieser Angst, es könnte doch noch anders sein, dieser Angst, dass Johannes der Täufer vielleicht doch recht hatte mit seiner harten Botschaft und es nur so geht. Diese Angst lebt immer in uns. Das ist die Angst vor der Gnade. Aber Gott ist gnädig. Das ist Weihnachten. Setze nicht auf die Moral, sondern setze auf die Vergebung. Setze auf die gute Nachricht. Freuen dürfen sich alle, sagt Jesus, die gehört und geglaubt haben. Amen.
Wir wollen eine Zeit des gemeinsamen Singens, des gemeinsamen Hörens und des gemeinsamen Gebetes haben. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir singen zunächst zwei Strophen eines bekannten Weihnachtsliedes. Und wem das schon mal aufgefallen ist, Weihnachtslieder sind häufig im sogenannten Dreiertakt geschrieben. Das hat was damit zu tun, dass die Zahl 3 auch in der Musik einen Niederschlag findet als Sinnbild des Göttlichen. So auch dieses nächste Lied. Nun jauchzet all ihr Frommen in diesem tänzerischen Dreiertakt mit großer Freude zu singen. Als Maria bei Elisabeth ist und von Elisabeth so begrüßt wird, da antwortet sie ihr, und das können wir im Lukas-Evangelium nachlesen: Meine Seele staunt über die Größe des Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt. In jeder Generation hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hatte er es für immer versprochen, dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Wir singen nochmal. Eine Zeit der Stille haben und des Gebetes. Das heißt wirklich, uns jetzt etwas Zeit gönnen, ganz still zu sein. Und danach bitte ich drei oder vier, uns im Gebet zu leiten. Ich werde dann den Abschluss machen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns nochmal singen. O komm, du Morgenstern. Der Morgenstern galt als Sinnbild für das Erscheinen Christi in dieser Welt. Thank you. Es gibt noch ein paar Dinge mitzuteilen für die nächsten Tage. Und wir fangen mit dem an, was eigentlich noch am weitesten vor uns liegt. Nämlich schon ins neue Jahr hineinweist. Der Rolf möchte uns was zur Allianz Gebetswoche sagen.
Ja, wie in jedem Jahr wird in der zweiten vollen Woche des Jahres 2013 die Allianz Gebetswoche sein. Diese grünen Einladungen liegen draußen aus und es wird in diesem Jahr anders sein als in den vorangegangenen Jahren in Dortmund. Wir werden diesmal nur drei Veranstaltungen haben. Eine wird in der Christuskirche sein, eine im Stern im Norden und eine dritte wird in der Marienkirche sein. Genau. Herzliche Einladung, dort dabei zu sein, auch wenn es noch ein bisschen hin ist.
In den nächsten Tagen werden wir uns ja etwas häufiger sehen können, wer will. Das nächste Mal schon morgen, gleich zweimal, nämlich um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr werden wir hier Gottesdienste zum Heiligen Abend haben. Der nächste Gottesdienst um 10 Uhr ist am nächsten Sonntag. Das heißt, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sind dieses Mal keine Gottesdienste hier, dafür am nächsten Sonntag. Und auch am nächsten Montag können wir uns hier wieder treffen, nämlich zur Jahresabschlussandacht um 18 Uhr. Wir können jetzt draußen gemütlich noch eine Tasse Tee oder Kaffee zu uns nehmen. Ich glaube, ein paar Kekse stehen da auch. Miteinander ins Gespräch kommen über das, was wir heute gehört haben, über das, was wir in den nächsten Tagen vorhaben und über das, was uns bewegt. Wer etwas ganz Besonderes hat, wo er ein bisschen Ruhe für braucht und jemanden hat, der ihm zuhört, der auch mit ihm betet, der ist herzlich eingeladen, hier zu bleiben und in den ersten Reihen Platz zu nehmen. Da wird es sicherlich Gesprächspartner geben, an die man sich wenden kann. Auch das Café 7 ist wieder offen. Ich glaube, es gibt wieder besondere Cafés. Gibt es auch wieder einen Punsch? Also, wer gerne die Kaffeeatmosphäre aufsuchen möchte, der kann nach unten gehen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Christus sei vor dir und führe dich. Er sei neben dir und begleite dich. Er sei hinter dir und beschirme dich. Er sei unter dir und halte dich. Christus sei über dir mit seiner Gnade. Er leuchte dir mit seinem Licht. Er durchdringe dich mit seinem Geist. Er umfange dich mit seiner Liebe, damit du dich ganz in ihm geborgen weißt und den Weg zu ihm findest. Christus sei also dort, wo immer du stehst, wo immer du gehst, was immer du tust, wo immer du ruhst, wo immer du sitzt, wo immer du liegst. Christus sei also in der Höhe, in der Weite, in der Tiefe. Wo immer du auch bist, Christus segne und beschütze dich. Amen.